2, 3.
Die Nachrichten von SRF um 2 mit Olivia Limacher. Die Themen: Schuldspruch gegen Marine Le Pen. Die Vorsitzende der Rechtsaußenpartei Rassemblement National darf wohl nicht für die nächsten Wahlen kandidieren. Die Opfer von Menschenhandel in der Schweiz werden immer jünger. Eine Expertin spricht bei uns über die möglichen Gründe. Und das Wetter: im Westen und Süden heute und morgen recht sonnig, im Osten hat es heute noch viele Wolken. Wir beginnen in Frankreich. Marine Le Pen, die Vorsitzende der Rechtsaußenpartei Rassemblement National, darf bei den Präsidentschaftswahlen 2027 wohl nicht antreten. Ein Gericht in Paris hat entschieden, dass sie ab sofort für die nächsten 5 Jahre nicht für politische Ämter kandidieren darf. Das Gericht verurteilte sie außerdem zu einer 4-jährigen Haftstrafe. Ins Gefängnis muss Le Pen aber nicht, denn 2 Jahre sind auf Bewährung und die übrigen 2 Jahre kann sie durch das Tragen einer elektronischen Fußfessel verbüßen. Le Pen soll zudem eine Geldstrafe in der Höhe von 100.000 Euro zahlen. In dem Prozess ging es um Veruntreuung von EU-Geldern. Neben Le Pen wurden auch 8 weitere Abgeordnete des EU-Parlaments verurteilt. Auslandredaktor Philipp Scholkmann über die Hintergründe.
In den Nullerjahren war die Rechtsaußenpartei klamm. Sie hatte Schwierigkeiten, Geld aufzunehmen. Und da war es offenbar zu verlockend, das Europäische Parlament anzuzapfen. Konkret, das meiste des Geldes, das vorgesehen war für die parlamentarische Arbeit auf der Ebene EU, in die Kassen der nationalen Partei umzulenken. Manche Mitarbeitende der Abgeordneten der Partei waren kaum je in Brüssel oder Straßburg zu sehen. Beim Prozess im letzten Herbst bestritt Marine Le Pen noch jede Schuld, aber die Aussagen und Indizien sprachen gegen sie und auch einige der damaligen Mitarbeitenden und Abgeordneten ihrer Partei ließen durchblicken, dass es in der Tat ein solches System der Geldbeschaffung gab.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann also noch weitergezogen werden. In die Schweiz. Auch im vergangenen Jahr haben zahlreiche Opfer von Menschenhandel hier Schutz gesucht. Die Fachstelle Menschenhandel und Frauenmigration hat insgesamt 208 Opfer betreut, wie sie mitteilt. Rund 3/4 seien sexuell ausgebeutet worden. Andere waren als Haushaltshilfen oder in der Gastronomie ausgebeutet worden. Was auffällt, die Opfer von Menschenhandel werden jünger. Diese Entwicklung sei schwierig einzuordnen, sagt Fanny Wirth von der Fachstelle.
Weil es noch nicht absehbar ist, ob das ein längerfristiger Trend ist oder ob das jetzt einfach ein einmaliger Peak ist. Wir beobachten aber grundsätzlich, dass Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung die Opfer tendenziell jünger werden.
Jüngere Menschen seien leichter zu beeinflussen. Außerdem entspreche es offenbar einem Bedürfnis der Freier, so Fanny Wirth. Am häufigsten hätten sich Personen aus Ungarn, Rumänien oder Kolumbien bei der Fachstelle gemeldet. Der Detailhandelskonzern Migros verkauft Mibel, sein Tochterunternehmen für Kosmetikprodukte, an das spanische Unternehmen Persan. Das teilt die Migros mit. Persan übernehme alle rund 1400 Mitarbeitenden von Mibel und das an allen Standorten in der Schweiz und in 5 weiteren Ländern. Über den Verkaufspreis habe man Stillschweigen vereinbart. Migros hatte vor gut einem Jahr eine große Umstrukturierung angekündigt. Der Konzern will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und trennt sich darum von mehreren Tochtergesellschaften. In den Schweizer Atomkraftwerken hat es im letzten Jahr überdurchschnittlich viele sicherheitsrelevante Vorkommnisse gegeben. Konkret waren es 36 und damit 12 mehr als im Jahr davor. Das schreibt das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI. So sei es etwa in Betznau 3-mal zu Unregelmäßigkeiten in der externen Stromversorgung gekommen. Alle 36 Vorfälle hätten aber eine geringe Bedeutung für die nukleare Sicherheit, schreibt das ENSI. Und der Schutz der Bevölkerung und Umwelt vor radioaktiven Stoffen sei gewährleistet. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 12.626 Punkten minus 1,7%. Der Euro wird zu 95,34 gehandelt und der Dollar zu 88,11. Und das Wetter: im Westen und im Süden ist es am Nachmittag und morgen recht sonnig. Im Osten hat es heute noch dichtere Wolken und lokal fällt etwas Niederschlag. Die Temperaturen erreichen um 12 Grad im Norden und bis 20 Grad im Süden. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Marisa Eckli.
Eis am Nachmittag.
Willkommen am Montagnachmittag, am Mikrofon Christina Lang. Wenn man in den Ferien ist, dann will man sich ja eigentlich entspannen und nicht müssen arbeiten. Aber manchmal kommt es anders. Auch im Hörspiel heute. Es ist ein Krimi. Es geht um zwei Privatdetektive, den Humphrey Klimping und den Greg Pellew, die auf Venedig gehen, zum Ferien machen. Aber dann treffen sie dort einen Filmstar, eine Diva, die Schauspielerin Angelina Borenius, die nicht nur gerade einen Film dreht in Venedig, sondern wo auch erpresst wird und Hilfe sucht. Und natürlich nennt die beiden Detektive den V.A., trotz Ferien. Es ist der erste Teil von einem Krimi-Klassiker aus den 70er Jahren vom englischen Schriftsteller Val Gilgut. Mord in Venedig.
Mein Name ist Humphrey Klimping. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, bin ich eigentlich sogar ein waschechter Viscount. Mein verstorbener Vater war der 17. Earl of Hannington. Aber ich habe auf den Titel verzichtet, als ich zusammen mit Gregory Pellew, vormals Superintendent bei Scotland Yard, die private Detektivagentur Prinvest, Abkürzung für Private Investigation, gründete. Ja, die Leute sind heutzutage misstrauisch gegenüber Adelstiteln, besonders wenn es sich um einen Privatdetektiv handelt. Sie wittern sofort einen Gesellschaftsskandal oder etwas Ähnliches, wie auch immer. Mein neuer Beruf führte mich an die merkwürdigsten Orte und verwickelte mich in die seltsamsten Abenteuer. Ich glaube, eines der ausgefallensten hatte ich ausgerechnet in Venedig zu bestehen, wo Greg Pellew und ich zusammen mit meiner Mutter Lady Hannington und meiner Frau Kate wohlverdiente Ferien zu verbringen gedachten. Ich muss gestehen, dass ich eine besondere Schwäche für Venedig habe. Kate und ich haben unsere Flitterwochen hier verbracht, genauso wie meine Mutter und mein Vater ein Vierteljahrhundert vorher. Übrigens, wenn Sie mich fragen, ein berühmtes Hotel in bevorzugter Lage am Canale Grande hätte schon längst eine Gedenktafel im Zusammenhang mit meiner glücklichen Zeugung anbringen dürfen. Naja. Jedenfalls fühle ich mich in Venedig immer wieder sofort wie zu Hause. Doch zurück zu den Ferien. Greg und ich waren einen Tag früher als die Damen hierher geflogen, aus dem einfachen Grund, weil meine Mutter sich kategorisch weigert, je gleichzeitig mit mir irgendwohin zu reisen. Meine Ungeduldsbezeugungen beim stundenlangen Warten auf internationalen Flughäfen gehen ihr maßlos auf die Nerven. Greg und ich hatten also rund 24 Stunden Zeit, um uns in der Lagunenstadt zu akklimatisieren. Nachdem wir unsere Zimmer belegt und auf der Terrasse einen tiefen Atemzug Canale Grande Ozon inhaliert hatten, strebten wir der Piazza San Marco zu, um unseren ersten Ferientag mit ein paar angenehm kalten Campari-Sodas zu feiern.
Cheers, mein lieber Humphrey.
Cheers, mein lieber Greg. Also gib es zu, ich hatte recht, auf Venedig als Ferienort zu beharren.
Du hast ja sowieso immer recht, wenigstens deiner Meinung nach.
Herzlichen Dank.
Trotzdem muss ich dir leider sagen, dass diese an sich wunderschöne Piazza immer mehr zu einem südlichen Piccadilly-Circus zu werden droht.
Ach, du meinst, wenn man lange genug wartet, trifft man bestimmt irgendjemanden, den man kennt.
Genau. Und bei Gott, da ist ja schon so eine Figur.
Wo?
Dort.
Was, dieser antiquierte Dandy mit dem kanariengelben Hemd, dem abgefressenen Schnurrbart und den blendend weißen Schuhen?
Du sagst es. Er war schon immer ziemlich extrovertiert. Er und ich, wir waren früher einmal Interpol zugeteilt. Sein Name ist Giacomo Lauro. Übrigens, du wirst es nicht glauben, aber er war seinerzeit als Mitglied der Carabinieri ein ganz hervorragender Polizeibeamter.
Wenn du es sagst, aber sein Schnurrbart passt mir trotzdem nicht.
Wir alle sind Geschöpfe Gottes, mein lieber Humphrey. Oh ja, der hat uns gesehen. Ich fürchte, er kommt hier zu uns herüber. Bitte versuche, dich zu benehmen.
Ich werde mein Möglichstes tun.
Vielen Dank.
Mein lieber Freund Gregorio, was für eine unerwartete Überraschung.
Giacomo! Das ist mein Partner, Humphrey Klimping.
Sehr erfreut.
Ich bin entzückt. Also arbeiten wir beide nicht mehr für die Polizei.
Und Gott sei es gedankt.
Ja, zu viele Weisungen und Bestimmungen für deinen Geschmack, Gregorio.
Sehr richtig. Was machst du selbst den ganzen Tag, Giacomo?
Ja, ich bin beim Film.
Was?
Ich sollte vielleicht besser sagen, ich bewege mich am Rand dieses etwas merkwürdigen Metiers. Ich bin sogenannter Berater für italienische Polizeigepflogenheiten bei einer dieser amerikanischen Filmgesellschaften, die ihre Filme in Italien drehen, weil die Kosten hier bedeutend geringer sind. Außerdem bin ich inoffiziell so eine Art Public Relations Officer. Ich nehme an, du hast schon von Angelina Borenius gehört.
Die Borenius, wer nicht? Aber trotzdem verstehe ich nicht
was
ganz...
Was das mit mir zu tun hat.
Ohne allzu neugierig erscheinen zu wollen.
Ja, das ist es, was ich nicht ganz verstehe. Begreife ich. Also, sie dreht einen Film, dessen Außenaufnahmen hauptsächlich drüben auf dem Lido stattfinden. Im und um das Albergo Montenevoso.
Ich bin gegen den Lido. Ja, irgendwie. Er ist praktisch der einzige Teil von Venedig, den ich wirklich nicht ausstehen kann.
Und warum, wenn ich fragen darf?
Zu viel ranziges Öl am Strand und zu viele ranzige Neureiche.
Ja, so weit, so gut, ja. Trotzdem ist eine nähere Besichtigung Angelinas eine Überfahrt mit dem Vaporetto wert. Wie wäre es?
Du meinst...
Ja, ich nehme dich und Mr. Klimping natürlich morgen früh mit ins Montenegro. Dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Ich könnte mir vorstellen, dass Angelina dich gerne sprechen möchte. Ganz privat.
Was zum Teufel meinst du damit?
Abwarten und Tee trinken.
Und so wurde der Ausflug verabredet, obwohl ich nicht besonders erfreut darüber war. Ich wollte auf jeden Fall vorhanden sein, wenn meine Frau Kate ankam. Und ich war sicher, dass meine Mutter sich gefreut hätte, auch Greg Pellew im Hotel zu ihrer Begrüßung vorzufinden. Naja, aber Filmstars sind nun einmal Filmstars und mit kleinen bürgerlichen Maßstäben kaum zu messen. Relativ spät am nächsten Morgen saßen also Greg und ich, wie bestellt und nicht abgeholt, auf der Terrasse des Montenevoso und starrten blinzelnd in den blendenden Sonnenschein. Die Terrasse war ein einziges Chaos. Massenweise 500er Scheinwerfer, um die, nach Ansicht der amerikanischen Filmschaffenden, offensichtlich ungenügende venezianische Sonnenbestrahlung zu intensivieren. Kilometerweise dicke elektrische Kabel, Mikrofongalgen und sonstiger Hollywood-Kleinkram. Am entfernten Ende der Terrasse stand ein wackeliger Tisch, darauf ein Megafon und dahinter einer dieser berühmten segeltuchbespannten Klappsessel, wie sie nur im Film vorkommen. Der Mann, der darin herumlümmelte, trug viel zu enge, scharlachrote Leinenhosen und ein offensichtlich nicht allzu frisches schwarzes Trikothemd, natürlich nicht zugeknöpft. Seine behaarte Brust war eindrucksvoll. Ja, und er kaute nach berühmtem, nostalgischem Muster an einer unangezündeten, grünen Zigarre.
Giacomo, wer um Gottes Willen ist denn diese Mischung aus Tarzan und Cecil B. DeMille?
Psst. Unter uns nennen wir ihn Pomposo. Er ist der Regisseur des Films. Guy French, daher ein Amerikaner.
Aha. Aber was mich eigentlich viel mehr interessiert, wer ist dieses erstaunlich hübsche junge Mädchen dort drüben?
Du meinst Angelina? Ich habe dir ja gesagt, sie ist eine nähere Besichtigung wert.
Merkwürdigerweise meine ich nicht Angelina Borenius, die kenne ich von Fotos. Ich meine das junge Mädchen, das zu Füßen der göttlichen Diva sitzt und ihre Nägel poliert. Sie ist zauberhaft.
Ah, ja, so eine Art Sekretärin kombiniert mit Begleiterin von Angelina. Ein sogenanntes Mädchen für alles, das keinerlei Bedeutung hat. Ich stelle dich Angelina vor, sobald die nächste Aufnahme im Kasten ist.
Ja. Ich möchte eigentlich eher dem Mädchen für alles vorgestellt werden.
Ja, ich glaube, das lässt sich arrangieren.
Ich meine es absolut ernst, mein lieber Giacomo.
Wie immer, Gregorio, nicht wahr? Manchmal wäre es mir viel lieber...
Wenn ich nicht so ein ernsthafter Mensch wäre, nicht wahr? Nun, es ist leider absolut nicht der Moment.
ehrlich zu sein, ich war wie vor den Kopf geschlagen. Das Mädchen war zweifellos sehr hübsch, beinahe blauschwarzes Haar, das in weichen, natürlichen Wellen auf ihre Schultern fiel, maßgeschneiderte schwarze Hosen, dazu eine spitzenbesetzte seidene Hemdbluse, schlanke, geschmeidige Hände. Verglichen mit ihr wirkte Angelina Borenius, die allerdings im Moment eine Art überdimensioniertes viktorianisches Abendkleid zu tragen hatte, irgendwie ausgestopft und unecht. Aber trotzdem dieses plötzliche und intensive Interesse, das Greg Pellew an diesem Mädchen für alles bekundete, soweit ich ihn kannte, passte es überhaupt nicht zu ihm.
Bitte Ruhe! Wir drehen!
Der Regisseur war offenbar entschlossen, wenigstens noch eine Aufnahme in den Kasten zu kriegen, oder wie immer das im Filmslang heißt. Aber völlig unerwartet waren jedoch plötzlich einige Cumuluswölkchen aufgetaucht und verdeckten, wenigstens temporär, die strahlende Sonne. Und nachdem Pomposo wortreich die beschissenen Scheinwerfer, die gesamte Equipe und natürlich die Produktionsgesellschaft in Globo für dieses Missgeschick verantwortlich gemacht hatte, wurde die Szene abgebrochen. Gott sei Dank wusste er nicht, dass der allein Schuldige natürlich nur Giacomo Lauro sein konnte, der unbedingt die Begegnung zwischen Angelina und Greg herbeiführen wollte.
Angelina erwartet uns, Gregorio.
Herzlichen Dank.
Sie hat mich gefragt, wer du bist und was für einen Beruf du hast.
Und? Hast du es ihr gesagt?
Ja, warum nicht? Du schämst dich doch nicht etwa deiner Partnerschaft in Primwest, oder?
Natürlich nicht.
Ich danke dir, Humphrey.
Wie ich dir bereits angedeutet habe, möchte dich die Dame in deiner beruflichen Eigenschaft als Privatdetektiv sprechen.
Was zum Teufel mit ihr?
Sie schätzt es ganz und gar nicht, wenn man sie warten lässt. Möglicherweise interessiert dich der Fall nicht, aber ich möchte meinen Job nicht verlieren. Kommst du also?
Was bleibt mir anderes übrig?
Hast du denn vollkommen vergessen, Greg, dass meine Mutter und meine angetraute Kate im Verlauf des heutigen Tages in Venedig eintreffen und dass es ausgemacht war, dass wir uns alle zusammen zum Dinner treffen?
Ich hatte es im Moment tatsächlich vergessen. Bitte entschuldige mich entsprechend, falls es nötig sein sollte.
Doch geh doch zum Teufel, Greg. Bis dahin wirst du es ja wohl schaffen.
Sicher. Also los, Giacomo, geh voran. Ja. Ich komme.
Und lass dich nicht lebendig auffressen, Greg. Ich habe alle Filmstar-Biografien gelesen.
Keine Angst. Ich bin nicht unbedingt erst gestern geboren worden.
Wie ich Gregory und Giacomo Lauro so in die kühlen und luxuriösen inneren Räumlichkeiten des exklusiven Albergo Montenevoso entschwinden sah, konnte ich mich eines gewissen, unguten Gefühls nicht erwehren. Wäre ich Zeuge der Begegnung zwischen Angelina und Greg gewesen, mein Gefühl wäre mehr als bestätigt worden.
Mr. Pellew, ich habe mich sofort entschlossen, Sie zu konsultieren, nachdem mir Giacomo Ihren Ruf als Privatdetektiv geschildert hatte. Ich würde es nämlich vorziehen, wenn mein Fall von einem mehr oder weniger Unbeteiligten behandelt würde, anstatt von einem Berufspolizisten irgendeiner Nation.
Ich danke Ihnen für das Kompliment, aber im Moment befinde ich mich in den Ferien.
So höre ich. Ich weiß zwar nichts von Ihren Honoraransätzen, Mr. Pellew, aber in welcher Höhe Sie sich auch immer bewegen mögen, ich offeriere Ihnen das Doppelte.
Vielleicht ist das nicht nur eine Frage des Geldes, Miss Borenius.
Sondern?
Nun, glücklicherweise kann ich mir heute die Fälle aussuchen, die Primwest übernimmt. Die meisten Privatdetektivagenturen befassen sich gewöhnlich mit häuslichen Unstimmigkeiten, mit Scheidungsaffären. Solche Fälle haben wir immer abgelehnt.
Ihre Bedenken ehren Sie. Aber wenn es sich nur um eine Scheidungsaffäre handeln würde, hätte ich mich vertrauensvoll in Kalifornien oder Mexiko umgesehen. Dort ist so etwas kaum mehr als eine Routineangelegenheit.
Wären Sie also bitte so freundlich und würden Sie mir Ihren Fall schildern?
Es tut mir leid, das ist keine sehr hübsche Geschichte.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass ich über Gebühr schockiert sein werde. Ich habe in meinem Berufsleben einige ziemlich hässliche Geschichten zu Ohren bekommen.
Natürlich, natürlich. Um also direkt zur Sache zu kommen. Ich werde erpresst. Und ich möchte ganz einfach, dass Sie herausfinden, wer der Erpresser ist.
Details, wenn ich bitten darf.
Das klingt, wie wenn Sie an meinem Fall interessiert wären.
Es gibt Verbrechen und Verbrechen. Und es gibt zwei Sorten, an denen ich besonders interessiert bin. Rauschgifthandel, der den Körper zerstört, und Erpressung, die die Seele zerstört. Ich halte beide für verabscheuungswürdig. Es gibt mir eine gewisse Befriedigung, mich mit diesen beiden Arten von Verbrechen etwas intensiver zu befassen.
Gekauft. Und es kommt noch dazu, Mr. Pellew, dass ich zwar zu Giacomo Lauro Vertrauen habe, was zweifellos gerechtfertigt ist, dass Sie aber gescheit sind. Und im Moment brauche ich dringend so einen gescheiten Menschen, der nicht durch offizielle Weisungen und Bestimmungen eingeengt ist. Und darum wende ich mich auch nicht an die staatliche Polizeibehörde.
Das kann ich verstehen. Bitte fahren Sie fort.
Ich nehme an, Sie erinnern sich an die unglückliche Marilyn Monroe.
Natürlich, wer nicht?
Ähnlich wie Sie und viele andere wurde auch ich als das abgestempelt, was man damals gemeinhin eine Sexbombe nannte. Wie Sie war ich völlig unbekannt, als ich zum ersten Mal nach Hollywood kam und hatte es demzufolge nicht leicht, mich durchzuschlagen. Hollywood ist kein Ort für arme Leute. Sogar ein Mädchen, das sehr auf seine schlanke Linie achtet, muss hin und wieder essen. Ich war genau das, was einmal ein bekannter Produzent, dem ich vergebens Eindruck zu machen, gehofft hatte, ein Konfitüreglas nannte. Ja, man stellt es auf ein Küchenregal und die Chancen sind 1 zu 10.000, dass sich eines Tages irgendeine Filmgesellschaft gerade für diese Art Konfitüre interessiert. Sehen Sie, es war damals einfacher, alle die verschiedenen Sorten auf den Küchenregalen bereitzuhalten, als plötzlich irgendeine spezielle Mischung kurzfristig beschaffen zu müssen.
Nicht sehr ermutigend.
So untertreiben können nur Engländer. Aber ich glaube, es ist jetzt der Moment, Ihnen etwas über meine Herkunft zu erzählen. Die Details mögen Ihnen trivial und uninteressant erscheinen, aber...
Lassen Sie mich das entscheiden. Bei allen Untersuchungen ist es immer sehr schwer, das Alltägliche vom Wesentlichen zu unterscheiden. Wenn ich Ihnen helfen soll, ist auch das kleinste Detail von größter Bedeutung.
Ich danke Ihnen. Also gut. Drehen wir. Ich wurde als Engländerin geboren, auf Malta, wo mein Vater als Beamter der Hafenbehörde arbeitete. Da meine Mutter Italienerin war, wuchs ich zweisprachig auf. Dann, zum Entsetzen meines Vaters, denn er war ziemlich altmodisch, gewann ich eines Tages eine Schönheitskonkurrenz für Badenixen. Daraufhin wurde ich postwendend an die Universität nach Perugia verfrachtet, die eine der besten Hochschulen Europas ist.
Ich weiß.
Nun, neben den Vorlesungen belegte ich auch einen Schauspielkurs und entschloss mich sehr bald, Schauspielerin zu werden. Eine richtige Schauspielerin, Mr. Pellew, nicht nur ein Kleiderständer in unterdurchschnittlichen Revuefilmen. Ich bekam eine Rolle in einer Amateurinszenierung eines Pirandello-Stückes und wurde unglücklicherweise von einem dieser amerikanischen Talentsucher bemerkt, die den europäischen Kontinent nach geeigneten Konfitüregläsern absuchen. Und so kam ich nach Hollywood und verfiel prompt der üblichen Verlockung eines Vertrages auf 7 Jahre. Ohne die geringste Garantie natürlich, dass ich während dieser Zeit auch nur die Rückseite einer Kamera zu sehen bekommen würde. Ich war also nicht nur arm, sondern auch frustriert bis auf die Knochen. Das ist eine Erklärung für das Folgende, Mr. Pellew. Keine Entschuldigung.
Und was folgte?
Sie wundern sich vielleicht, warum sich eine englische Staatsbürgerin Borenius nennt. Nun, bevor ich von Italien nach den Staaten reiste, heiratete ich einen Deutschen mit Namen Karl Borenius. Er verlangte von mir, ich solle meinen Filmvertrag zerreißen. Sie können sich ja vorstellen, dass das nicht zum Erfolg der Ehe beitrug. Außerdem gab es noch andere Gründe. Ich war völlig unüberlegt in das Ganze hineingeschlittert und Deutsche, besonders sogenannte deutsche Adlige, können für den Rest der Menschheit manchmal sehr schwierig werden.
Wem sagen Sie das?
Jedenfalls bat ich ihn um die Scheidung, aber er lehnte kategorisch ab. Merkwürdigerweise habe ich gehört, dass er im Moment hier in Venedig lebt. In irgendeiner halb verfallenen Villa in der Nähe des Campo Arsenale.
Haben Sie ihn getroffen?
Selbstverständlich nicht.
Weiß er, dass Sie auch hier in Venedig sind?
Wahrscheinlich. In der italienischen Presse sind schon unzählige Artikel über dieses Filmprojekt hier erschienen. Dabei habe ich während meiner ganzen Hollywood-Zeit nie auch nur ein Sterbenswörtchen von Karl gehört. Aber seinen Namen, den behielt ich bei, weil der Reklamechef der Filmgesellschaft der Ansicht war, Angelina Borenius würde sich auf den Plakatwänden bei Gelegenheit ganz gut ausnehmen, was es auch tat.
Ich verstehe. Soweit wenigstens.
Wie ich Ihnen gesagt habe, war ich schrecklich arm während dieser ersten Monate in Hollywood. Mein Einkommen aus dem 7-Jahre-Kontrakt konnte man nur mit Hungerlohn bezeichnen. Also musste ich nach Möglichkeiten suchen, um etwas dazu zu verdienen.
Was nur recht und billig erscheint.
Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Aber die Mittel, die ich wählte, die waren bestimmt nicht recht. Und ich zweifle, ob gerade Sie sie nicht als mehr als billig bezeichnen würden. Ich folgte wiederum dem Beispiel der unglücklichen Marilyn und ließ mich nackt für sogenannte Kalenderblätter fotografieren. Aber ich übertraf Marilyn noch. Einige der Aufnahmen, für die ich posierte, waren, ich bin ganz offen zu Ihnen, nichts anderes als pure Pornografie. Und auf einigen davon hatte ich die Ehre, meine Schande mit einem Rekordschwimmer von mittlerweile internationalem athletischem Ruf zu teilen. Wenn solche Fotos heute einschlägigen europäischen Publikationsorganen zugespielt würden, wäre ich ruiniert. Das ist die ganze brutale Wahrheit. Und genau das ist mir angedroht worden, wenn ich mich nicht bereit erkläre, die Negative aufzukaufen.
Darf ich fragen, für wie viel?
Für $250.000.
Fantastisch. Trotzdem, es ist wahrscheinlich am besten, wenn wir mit der Eliminierung der Verdächtigen beginnen. Der damalige Fotograf?
Tot. Und ich hoffe, verdammt.
Die Person, die Sie dem Fotografen vorstellte?
Ebenfalls tot.
Sehen Sie sonst irgendeinen möglichen Verdächtigen?
Es geht hier nicht um möglich. Ich bin absolut sicher. aber bis jetzt habe ich noch keine Beweise. Deshalb möchte ich Sie bitten, diese zu beschaffen.
Und wie sicher sind Sie ganz genau?
Wieso, das klingt, als ob ich Sie nicht überzeugt hätte.
Ich habe eine ganze Anzahl Klienten gekannt, die am Anfang einer Untersuchung absolut todsicher in Bezug auf ihren Verdacht waren und längst vor Abschluss der Ermittlung ihre totale Unsicherheit zugeben mussten.
Sie waren doch vorhin draußen auf der Terrasse, nicht wahr?
Allerdings.
Vielleicht haben Sie das junge Mädchen bemerkt, das meine Nägel lackiert hat.
Ja, die junge Dame schien mir außerordentlich hübsch, um ehrlich zu sein.
Das interessiert mich nicht.
Wollen Sie damit sagen, dass Sie dieses Mädchen verdächtigen?
Ich habe dieses Mädchen aus dem Hollywood-Sumpf herausgezogen, Mr. Perlew. Um genau zu sein, aus einem dieser grässlichen Typist-Pools, wie sie in den großen Studios damals noch existierten. Zuerst tat sie mir leid. Ich machte sie zu meiner Sekretärin, dann zu meiner Gesellschafterin. Und schließlich betrachtete ich sie als meine intimste Freundin. Sie kannte alle meine Geheimnisse.
Sie meinen, sie wusste von diesen unglückseligen Fotos?
Sehr richtig, das meine ich.
Und daraus folgern Sie?
Genau.
Und sonst wusste niemand etwas davon?
Soviel ich weiß, bestimmt nicht.
Weiß die junge Dame, dass Sie sie verdächtigen?
Ich glaube nicht.
Ihr Verhalten ihr gegenüber hat sich nicht geändert?
Nein, es war zwar nicht leicht, aber nein, nein. Ich wollte nicht, dass ich das Ganze zu einer Explosion zuspitzte. Was ich will, Mr. Perlew, ist der Beweis, dass Jean Byron, das ist ihr Name, die Negative dieser Fotos in ihrem Besitz hat. Ich will sie zurückhaben oder sicher sein, dass sie zerstört sind. Also, das ist Ihr Auftrag, Mr. Perlew, sonst nichts.
Das ist mehr als genug.
Ich kann natürlich Giacomo Lauro mit der Aufklärung des Falles betreuen, wenn Sie daran nicht interessiert sind.
Nein, ich werde tun, was ich kann, Miss Borenius, oder sollte ich sagen, Mrs.
Ich würde Angelina vorschlagen, Mr. Perlew, denn ich nehme an, dass wir in nächster Zeit ziemlich viel zusammen sein werden.
Wenn Sie es wünschen, selbstverständlich, Angelina.
Gut, das wäre also erledigt. Bitte lassen Sie mich bei Gelegenheit wissen, wie hoch sich Ihre Honorarforderung ungefähr belaufen wird. Könnten Sie sich in der Zwischenzeit mit einem Vorschuss von $5,000 einverstanden erklären?
Absolut. Damit sind vorläufig jegliche allfälligen Spesen mehr als gedeckt. Aber es ist mein Prinzip, meine Schlussabrechnung aufgrund der erzielten Resultate zu präsentieren. Kein Erfolg, kein Entgelt.
Oh, man könnte meinen, Sie seien einer der alten Filmmogule.
Dann wäre ich schon längst verhungert. Übrigens, mein Name ist Gregory.
Ich freue mich, dass wir offenbar ganz gut zusammen auskommen, Gregory.
Und ich hoffe, es wird auch so weitergehen. Ein angenehmes Verhältnis zwischen Beauftragtem und Auftraggeber hilft meistens sehr. Tja, aber jetzt muss ich wirklich gehen. Ich bin ohnehin schon entsetzlich verspätet für meine Dinnerverabredung. Meine Freunde, mit denen ich hier in Venedig meine sogenannten Ferien verbringen wollte, werden nicht sehr erfreut sein.
Ich erwarte, dass diese Ermittlung, die ich Ihnen übertragen habe, Ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wird.
Selbstverständlich. Einer dieser Freunde ist übrigens mein Geschäftspartner in London. Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich den Fall mit ihm bespreche.
Kann ich mich auf seine Diskretion verlassen?
Aber natürlich. Sonst wäre er nicht mein Partner.
Also gut, Gregory. Ich überlasse Ihnen alles Weitere.
Unterdessen war ich mit dem Vaporetto zurück nach Venedig gefahren und war im Moment damit beschäftigt, meine verehrte Mutter und meine liebe Frau Kate im zugleich pompösen wie intimen Speisesaal des Hotels, in dem wir immer in Venedig wohnten, über Gregs völlig ungewohnte Unpünktlichkeit hinwegzutrösten.
Mein lieber Humphrey, Mr. Perlew ist ja schließlich kein Wickelkind mehr. Und Venedig bietet, weiß Gott, genügend Attraktionen für einen einsamen Junggesellen.
Darum geht es nicht. Ich weiß ja, wo er ist, respektive wo er war. Und genau das ist es, was mir ganz und gar nicht gefällt.
Wieso regst du dich denn so auf? Das ist doch ganz ungewohnt.
Nein, weil Greg heute Morgen zufällig in San Marco seinen früheren Interpol-Kollegen Giacomo Lauro, diesen ehemaligen Inspektor der Carabinieri, getroffen hat und...
Und du ihn nicht ausstehen kannst. Das ist es doch, nicht wahr, lieber Humphrey?
Ja, richtig.
Und warum?
Ach, es ist praktisch alles falsch. Also sein Anzug, sein Hemd, seine Schuhe, sein Schnurrbart und außerdem redet er dauernd und hört nie zu.
Das sind aber noch alles keine Verbrechen, mein Lieber.
Nein, natürlich nicht, aber trotzdem bin ich irgendwie, vielleicht sinnloserweise, beunruhigt. Mit diesem Lauro stimmt irgendetwas nicht. Und Greg kann nicht genug Italienisch, um sich auch nur ein Sandwich zu bestellen. Es wäre mir wohler, wenn ich wüsste, auf was für einen Blödsinn er sich in diesem bombastischen Montenegro auf dem Lido eingelassen hat.
Wie ich Greg kenne, wird er in ein paar Minuten hier sein und sich nicht nur vollumfänglich entschuldigen, sondern seine Abwesenheit mehr als kompensieren.
Da das weibliche Geschlecht immer Recht hat, war es auch genauso. Und Greg übertraf sich selbst, indem er den beiden Damen das teuerste Getränk offerierte, das das an sich schon nicht billige Hotel zu bieten hatte, nur um sie eine halbe Stunde später, höflich aber bestimmt, ins Bett zu schicken. Dann schilderte er mir in der Hotelbar Punkt für Punkt sein Gespräch mit Angelina Borremius.
Tja, das ist der Stand der Dinge, Humphrey. Ich hoffe, ich habe dich umfassend ins Bild gesetzt.
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber irgendwie gefällt mir das ganze Spiel überhaupt nicht. Darf ich immerhin voraussetzen, dass du den unbestreitbaren Reizen der schönen Angelina nicht total erlegen bist?
Aber natürlich nicht. Ganz im Gegenteil.
Naja, ist ja wenigstens etwas. Filmstars und Pornofotos. Ich hätte nie gedacht, dass du so etwas auch nur mit Gummihandschuhen anfasst. Und groteskerweise brauchen wir im Moment nicht einmal das Geld. Prinvest ist augenblicklich nicht in den roten Zahlen.
Ich weiß. Eine angenehme Ausnahme.
Naja, warum denn also?
Erpressung, Humphrey.
Ja, ich weiß, wie du über dieses Thema denkst, Greg. Du weißt, dass ich voll und ganz mit dir übereinstimme. Und diese Borenius ist, weiß Gott, eine verdammt attraktive Dame, wenn man nichts gegen gewisse überdimensionierte Kurven hat. Aber das Ganze riecht penetrant nach Filmschminke. Und ich bin fast sicher, dass die Lösung des Falles in Hollywood zu suchen ist. Wir beide haben diese vertraute Privatsekretärin gesehen. Machte sie dir vielleicht im geringsten den Eindruck einer potenziellen Erpresserin?
Das hat sie ganz bestimmt nicht getan.
Na also, das ist genau, was ich meine. Du weißt doch, wie diese Filmstars sind. Angelina hatte wahrscheinlich eine Auseinandersetzung mit Jean Byron wegen irgendeiner Kleinigkeit. Vielleicht hat sie ihre Frisur kopiert oder einen ihrer Pelzmäntel ohne Erlaubnis getragen und bedauert nun, eine Beziehung eingegangen zu sein, die ihr plötzlich eher peinlich ist. Also versucht sie, sich zu rechtfertigen, indem sie dir die wildesten Geschichten erzählt.
Du magst recht haben. Es ist also unsere Pflicht, herauszufinden, ob du auch tatsächlich recht hast.
Ach, Greg, wir sind hier offiziell in den Ferien, die wir auch dringend nötig haben. Selbst wenn du auch ohne auskommen kannst. Kate sitzt gern stundenlang in kleinen Trattorias auf menschenleeren Piazzas und meine Mutter hat ihre Lieblingskirchen mit ihren Lieblingsfresken. Und ich möchte eigentlich viel lieber den beiden Damen Gesellschaft leisten, als mich mit verrückten Exhibitionisten beschäftigen. Selbst wenn sie so hübsch sind wie Angelina Borenius. Nein, also irgendwie ist mir das Ganze zuwider.
Durchaus verständlich. Du kannst natürlich jederzeit aussteigen. Ich würde dir das keineswegs übel nehmen. Das war doch von allem Anfang an zwischen uns ausgemacht.
Und genau deshalb kann ich nicht aussteigen. Das weißt du ganz genau. Wie soll ich meine Ferien genießen, wenn ich mich dauernd fragen muss, auf was für unglückselige Abenteuer du dich auf der anderen Seite der Lagune einlässt? Wenn ich nur den Lido nicht so hassen würde. Venedig ist so schon vom Touristenabschaum der Welt überschwemmt.
Du bist ausgesprochen gesprächig heute Abend, mein lieber Humphrey.
Ja, ja. Also, du wirst deinen Entschluss nicht rückgängig machen?
Ich kann nicht. Ich meine das absolut wörtlich. Ich sehe dauernd das Gesicht von Jean Byron vor mir.
Ja, ja. Ich hatte ja das Gefühl, sie habe Angst vor irgendetwas.
Oder vor irgendjemandem. Wahrscheinlich vor Angelina Borenius.
Mit anderen Worten, wir sind verpflichtet, ihre Unschuld zu beweisen.
Ich bin es jedenfalls.
Es kommt auf dasselbe heraus. Also, schön, aber mach mir keine Vorwürfe, wenn das Ganze schief geht. Ich habe ja das dumpfe Gefühl, auch wenn ich es nicht beweisen kann, dass wir das noch bitter bereuen werden, uns jemals auf diese Geschichte eingelassen zu haben. Sie stinkt mehr als der dreckigste Kanal in dieser himmlischen Stadt.
Oh, jetzt übertreib nicht, Humphrey. Und ich wäre dir dankbar, wenn du Kate und deiner Mutter im Moment noch nichts erzählen würdest. Ich möchte ihnen die Ferien nicht verderben.
Naja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass du diesen ganzen sogenannten Fall genauso wenig magst wie ich. Ich werde also die natürliche, weibliche Neugierde meiner beiden Damen zu zügeln versuchen, ja. Ob mit Erfolg, kann ich selbstverständlich nicht versprechen.
Vielen Dank.
Bitte. Naja, also. Und was ist jetzt der nächste Schritt?
Ich werde mich morgen auf dem Lido noch einmal mit Angelina unterhalten.
Oho. Es heißt bereits Angelina. Oh, oh, du machst ja rasante Fortschritte.
Das habe ich nicht gehört.
Gut. Und dann?
Ich habe noch immer ein paar sehr gute CIA-Kontakte in den Staaten. Über diese sollte es nicht schwer sein, herauszufinden, ob irgendetwas gegen Angelina vorliegt. Oder gegen Jean Byron übrigens. Und von dieser Basis aus kann ich dann weitermachen.
Und wie komme ich ins Spiel?
Angelina glaubt, dass ihr deutscher Ehemann, von dem sie seit Jahren getrennt ist, momentan hier in Venedig lebt.
Ach, hier?
Ja, offenbar. Irgendwo in der Nähe des Campo Arsenale. Falls du die genaue Adresse von diesem Borenius herausfinden und einen absolut wasserdichten Vorwand konstruieren könntest, wäre es sehr nützlich, denke ich, wenn du ihm einen Besuch abstatten und ihm ein bisschen auf den Zahn fühlen würdest.
Für mich die Frohnarbeit, wie immer.
Muss auch sein, Humphrey.
Ja, ja.
Übrigens, der Mann, der wahrscheinlich das meiste über die meisten Bewohner dieser Stadt weiß, dürfte zweifellos der Chef des Service in Harry's Bar sein.
Ach nein, wem sagst du das? Das ist ein alter Freund von mir.
Gut, diese Runde zahle ich.
Fein.
Aber verrat mich trotzdem nicht.
Glaubst du wirklich, dass Borenius eine Möglichkeit ist?
An diesem Punkt der Entwicklung ist jeder Mann eine Möglichkeit. Es ist doch mehr als merkwürdig, dass ein von seiner Frau getrennt lebender Ehemann ausgerechnet zur selben Zeit in Venedig seine Zelte aufschlägt, in der seine Gemahlin hier einen Film dreht.
Ja, das stimmt.
Vielleicht wollte er nachträglich sozusagen seinen Anteil an der traumhaften Hollywood-Gage kassieren. Bitte finde heraus, wann er hier in Venedig aufgetaucht ist. Ob er irgendwelche Verbindungen mit dieser Filmbande da draußen in Monte Nevoso hat. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein.
Ja, ja, schon gut, schon gut. Und was hast du so vor? Abgesehen davon, Angelina Borenius den Hof zu machen?
Ja, ich werde mich zuallererst eingehend mit Jean Byron unterhalten.
Und was erwartest du, dass sie alles zugibt?
Ganz bestimmt nicht.
Auch du fühlst also jemandem auf den Zahn. Nun hast du dir typischerweise das weitaus angenehmere Gebiss ausgesucht.
Früher einmal wollte ich Zahnarzt werden, weißt du?
Genau nach Plan startete Greg Pellew also am nächsten Morgen mit dem Vaporetto Numero 2 von San Marco nach dem Lido, während ich immer noch in nicht allzu bester Stimmung vor meinem Frühstückscafé im Hotel saß. Da war irgendetwas in Gregs momentanem Verhalten, das ich nicht verstand und dem ich infolgedessen instinktiv misstraute. Eine Art unterdrückte Erregung, die in extremem Gegensatz zu seiner gewohnten, fast übertriebenen Selbstkontrolle stand. War die Erklärung dafür in seinem offensichtlichen Interesse an Jean Byron zu suchen? Ich konnte es nicht glauben. In Bezug auf das weibliche Geschlecht hatte Greg bis jetzt immer quasi, die Haltung eines ganzen Mönchsordens eingenommen. Obschon mir das völlig unverständlich war, hatte ich ihn nie nach den Gründen gefragt. Der plötzliche Gesinnungsumschwung machte mich jedoch neugierig. Und ich hätte einiges darum gegeben, als Mäuschen auf der Terrasse des Monte Nevoso inmitten des ganzen Filmchaos bei dem Gespräch mit Jean Byron zugegen zu sein.
Bitte sagen Sie mir, Mr. Pellew, warum Sie ausgerechnet mich sprechen wollten.
Sie stehen in den Diensten von Angelina Borenius. Hat sie Ihnen gar nichts gesagt?
Nur, dass ich mit Ihnen reden und nett zu Ihnen sein soll. Angelina sagte, Sie seien hier als Vertreter der englischen Filiale unserer Filmgesellschaft, die ebenfalls Geld in diese Produktion investiert hat. Bitte verzeihen Sie mir, aber ich habe noch selten jemanden gesehen, der so offensichtlich gar nichts mit dem ganzen Filmzirkus zu tun hat.
Mit was könnte ich denn sonst Ihrer Meinung nach etwas zu tun haben, Miss Byron?
Ich dachte, Sie könnten etwas mit der Polizei zu tun haben, Mr. Pellew.
Wie kommen Sie denn darauf, Miss Byron?
Übrigens, ich heiße Jean. Und wissen Sie, so weit hergeholt scheint mir das nun auch wieder nicht zu sein.
Wieso?
Ich weiß, dass Angelina erpresst wird. Ich nehme an, Sie wissen das auch.
Allerdings.
Ich war immer der Ansicht, dass man im Fall einer Erpressung sofort zur Polizei gehen sollte.
Richtig.
Also?
Ja, so falsch war Ihre Annahme tatsächlich nicht.
Sind Sie vielleicht Privatdetektiv?
Gewonnen, Jean.
Sehen Sie? Nun, auf jeden Fall macht es Sie interessant. Wo werden Sie anfangen?
Tja, ich bin da nicht sicher.
Bei mir, ist es das? Ich weiß, ich sehe aus wie die Unschuld vom Lande. Und aufgrund Ihrer Erfahrungen denken Sie wahrscheinlich, ich sei immer noch nass hinter den Ohren. Aber man lebt nicht jahrelang zusammen mit jemandem wie Angelina Borenius, ohne herauszufinden, dass 2 und 2 genauso gut 22 wie 4 ergeben können. Auf den ersten Blick muss diese Erpressung praktisch ein Inside-Job sein. Oder wie Sie das nennen wollen. Ich war und bin immer noch Inside. Also, wer soll es sonst sein?
Nein. Nein, das kann und das will ich nicht glauben.
Ich danke Ihnen. Aber Angelina glaubt es.
Ich fürchte. Übrigens würde ich mich ein bisschen weniger als Inquisitor fühlen, wenn Sie mich Gregory nennen wollten.
Nicht gerade ein Kosename, aber ich werde es versuchen, wenn ich Gregory auf Greg reduzieren darf.
Das ist genau das, was meine wenigen Freunde tun, ohne zu fragen.
Wenige, Greg? Ist das die Wahrheit oder ein Appell an meine Sympathie?
Die Wahrheit. Und wie steht es mit Ihnen?
Ich glaube, ich eigne mich charakterlich sehr als Freund oder Freundin, wenn Sie so wollen. Aber ich kann die kitschige Vergewaltigung einer einmal echt gemeinten Freundschaft nicht ausstehen. Ich lebe nicht gerne im Rampenlicht, das zur zweiten Natur Angelinas geworden ist.
Es tut mir leid, ich will Sie bestimmt in Ihrem Tête-à-Tête nicht stören. Ich dachte nur, ich hätte meine Handtasche hier draußen gelassen. Ach, entschuldigen Sie, war doch nicht.
Nee.
Glauben Sie, sie hat gehorcht? Es passt eigentlich nicht zu ihr, aber man weiß ja nie. Wenn ich an Angelinas Stelle wäre, ich weiß nicht,
dummes
was ich...
Dummes Zeug.
Sie haben zugegeben, dass ich unter Verdacht stehe. Also machen Sie weiter. Entweder kann ich den Verdacht entkräften oder ich stelle mich der Justiz. Ich habe immer geglaubt, dass ich in einem Kreuzverhör mit gleicher Münze zurückzahlen kann.
Ich muss mich wieder entschuldigen. Aber ich dachte plötzlich, dass Sie sich vielleicht für dieses kleine Päckchen hier interessieren würden, Gregory. Es enthält ein Set der fraglichen Fotos.
Ja, vielen Dank, Angelina.
Es tut mir leid, dass Sie Ihre Hände schmutzig machen müssen.
Ich fürchte, so sauber sind Sie nun auch wieder nicht.
Sie kommen doch noch zu mir, bevor Sie gehen?
Selbstverständlich.
Gut, in diesem Fall überlasse ich Sie Ihren weiteren Ermittlungen.
Ist das Ihre Schreibmaschine da drüben auf dem Tisch?
Meine Schreibmaschine und Ihre Verehrerbriefe.
Kann ich sie einen Moment benutzen?
Selbstverständlich. Bedienen Sie sie.
Danke.
Nun, Greg?
Ja, es tut mir leid, aber es kann kein Zweifel bestehen. Das Päckchen, das mir Angelina gegeben hat, enthält sowohl die bewussten Fotos als auch die Erpresserbriefe. Und?
Und? Und was?
Ja, wie gesagt, es kann kein Zweifel bestehen, dass die Briefe auf ihrer Maschine getippt worden sind. Das E ist unter die Linie gerutscht und ein Stück fehlt davon G.
Also glauben Sie, dass...
Im Moment führe ich eine Untersuchung. Da gibt es nichts zu glauben. Aber sagen Sie mir eins... Die ersten drei dieser Briefe wurden in Hollywood an Angelina geschickt. Die sind alle datiert. Hatten Sie denn dort die gleiche Maschine?
Aber sicher. Alles spricht also gegen mich, nicht wahr?
Merkwürdigerweise glaube ich das eigentlich nicht.
Aha, nun glauben Sie also doch.
Schließlich sind Sie doch nicht der einzige Mensch, der eine Schreibmaschine bedienen kann, Jean.
Ach, nein, wahrscheinlich nicht.
Wie schön, dass Sie auch wieder einmal lächeln. Also vergessen Sie diese simple Tatsache nicht.
Bestimmt nicht.
Gregory,
oh, es tut mir leid, Angelina, dass ich Jean so lange aufgehalten habe. Aber jetzt sind wir fertig, wenigstens vorläufig.
Ja, und das Resultat ist hoffentlich zufriedenstellend.
Bis zu einem gewissen Grade, glaube ich, ja.
Gut. Danke, Jean. Sie können gehen.
Wie Sie wünschen, Angelina.
Übrigens, ich wollte Sie noch etwas fragen.
Nämlich?
Keine Angst, es hat nichts mit dem Fall zu tun. Aber vielleicht haben sogar Sie die gespannte Atmosphäre festgestellt, die hier zwischen Schauspielern und Technikern herrscht.
Ich dachte, das gehöre zum sogenannten Showbiz.
Das schon, aber es beeinträchtigt das Arbeitsklima und das ist nicht gut. Nun, nach meiner Erfahrung kann man solche Spannungen am besten abbauen, indem man eine Party veranstaltet und alle dazu einlädt. Vom Star bis zum hintersten Elektriker.
Ich kann mir denken, dass es hilft.
In den meisten Fällen funktioniert es. Viele Leute pflegen ihre Sorgen sowieso in Alkohol zu ertränken. Und am nächsten Morgen wissen sie dann oft gar nicht mehr, warum sie so deprimiert und so gereizt gewesen sind.
Und?
Ja, morgen Abend gebe ich eine solche Party.
Ah ja.
Es gibt eine Insel Ladrona, nicht allzu weit von hier mit dem Motorboot. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Party ist, die nicht unbedingt dem entspricht, was Sie sich so in Ihren kühnsten Träumen wünschen. Aber trotzdem möchte ich sehr gerne, dass Sie auch kommen. Ich werde Ihnen ein privates Motorboot ab San Marco zur Verfügung stellen.
Das ist sehr großzügig von Ihnen. Aber ich kann meinen Partner Humphrey Klemping nicht dauernd einfach so sitzen lassen.
Ah, selbstverständlich nicht. Bringen Sie ihn mit?
Meinen Sie das wirklich?
Ja, sicher, sicher. Da kennen Sie mich schlecht. Je mehr Gäste, desto besser. Sie kommen also?
Sie können auf uns beide zählen.
Ich danke Ihnen. Ich freue mich schon jetzt, Sie beide auf La Drona begrüßen zu können.
Wie das weitergeht an der Party von diesen Filmleuten und ob wirklich noch ein Mord passiert, steht ja so im Titel, hören wir heute in einer Woche nach der 2. Dann kommt der zweite Teil von Mord in Venedig, hier auf SRF 1. Das war der erste von drei Teilen von dem Krimi-Klassiker vom englischen Schriftsteller Val Gilgood, eine SRF-Produktion aus dem 1975. Mitgemacht haben unter anderem der Hans-Helmut Dicko als Detektiv Humphrey Klimping, der Horst Christian Beckmann als seinen Berufskollegen, der Gregory Pellew, der Inigo Gallo war der italienische Ex-Polizist Giacomo Lauro, Renate Schröter die Filmdiva Angelina Borenius und Silvia Reitze ihre Assistentin Jean Byron. Musik Hans Möckel, Bearbeitung und Regie Hans Hausmann.
Ce soir. t'aimer, même si tu m'aimes pas. Je vais me noyer dans tes larmes. Je vais partager ton vague à l'âme. Tu me bouffes avec ton regard. Quoi qu'il advienne, je ne cesserai jamais de chanter pour toi.
Das ist das schöne Lied, das Zoe May im Mai für uns, für die Schweiz, am Eurovision Song Contest singt, «Voyage». Wir kommen recht umeinander im Radio. Vorher im Hörspiel waren wir zu Venedig und in der fünften Schweiz, ganz oben im Norden von Europa, zu Skandinavien. Die fünfte Schweiz ist unsere Sendung, wo wir mit Auslandschweizerinnen und Schweizer redet. Eine ganze Stunde lang am Sonntagvormittag ist immer spannend. Gestern haben wir Jacqueline Theiler kennengelernt. Sie kommt ursprünglich aus dem Kanton Fribourg, von Tafers, und lebt seit 6 Jahren in schwedisch Lappland. Für sie ist ein Traum wahr geworden, wo wir so in der Schweiz nicht leben können. Oder doch?
Nein, da würde ich nicht widersprechen. Also, wir haben in der Schweiz so ein schönes Leben gehabt, das sage ich gar nicht. Wir haben wirklich, wir sind nebenaussen gewohnt, ein schönes Haus gehabt und so. Aber halt die ganze Hektik, alles zusammen, die in der Schweiz ist, das haben wir hier oben nicht. Ich sage, ich kann einfach besser schnaufen hier. Es ist nicht, dass ich die Schweiz nicht liebe. Ich liebe die Schweiz überall. Aber das Land, da bin ich jetzt, fühle ich mich daheim und ich kann schnaufen.
Jacqueline Theiler hat erzählt von ihrem Leben in Schweden. In schwedisch Lappland mit ihrem Mann zusammen führt sie ein Andenkenlädeli. Sie haben Huskies und einen Hundeschlitten. Und ganz schön, ganz am Schluss vom Gespräch, hat sie auch einen Mut gemacht, der schon lange träumt vom Auswandern, aber irgendwie nicht recht traut. Ihnen sagt sie,
du kannst ging um mich zurück. Ich wäre mir mehr gereuig, wenn ich es nicht probiert hätte. Also, es ist ja schade, wenn man Träume hat, die man nicht probiert. Also, einfach den Sprung wagen. Wagen den Sprung.
Es braucht ein bisschen Mut, aber sie reut es also überhaupt nicht. Geschichten von Menschen, die ausgewandert sind aus der kleinen Schweiz in die grosse, weite Welt. Jeden Sonntag zwischen 11 und 12, hier auf SRF 1. Melden Sie sich, wenn Sie mal mitmachen wollen oder wenn Sie jemanden können, srf1.ch bei Kontakt ins Studio. Es ist immer schön, es macht den Horizont weiter und es zeigt einem nicht nur viel über die Welt, sondern auch über die Schweiz in diesen Sendungen. We'll be right back. Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. Es wird 3 Uhr am Montagnachmittag, Zeit für die Nachrichten.
SRF Verkehrsinfo.
Von 15 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland. Stau ab Hagnau wegen eines Unfalls vor Gellert auf der rechten Spur. Und weiter Stau oder stockend auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Badischer Bahnhof. Daher Rückstau auf der A3 ab St. Johann.
Die Nachrichten von SRF um 3 mit Olivia Limacher. Normalerweise starten und landen Kampfjets der Schweizer Armee von einem der 3 Militärflugplätze aus. Im waadtländischen Bayern, im luzernischen Emmen oder im bernischen Meiringen. In den nächsten 3 Tagen trainieren die Kampfjet-Piloten die Starts und Landungen, aber vom zivilen Flughafen in Bern-Belb aus, wie die Armee mitteilt. Die Trainings an anderen Flughäfen seien nötig, damit die Schweizer Luftwaffe besser auf weitreichende gegnerische Waffensysteme reagieren könne, hieß es weiter. Ziel sei es deshalb, dass die Truppe und das Material innert kürzester Zeit im ganzen Land verteilt werden könnten, auch an temporäre Standorte. Die letzte Übung an einem anderen Standort fand im vergangenen Sommer statt. Damals übten die Kampfjet-Piloten Starts und Landungen auf der Autobahn. Ins Ausland mit 2 Meldungen. Zuerst nach Frankreich. Dort darf die Vorsitzende der Rechtsaußenpartei Rassemblement National, Marine Le Pen, 5 Jahre nicht für ein politisches Amt kandidieren. Das hat ein Gericht in Paris entschieden. Deshalb dürfte Le Pen auch von den Präsidentschaftswahlen 2027 ausgeschlossen sein. Im Prozess ging es um die Veruntreuung von EU-Geldern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Le Pens Anwalt hat Berufung angekündigt. 3 Tage nach dem schweren Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Toten im südostasiatischen Land auf über 2000 gestiegen. Jene der Verletzten ist bei mehr als 3900. Das teilte die Militärregierung mit. Das Beben am Freitag hatte eine Stärke von 7,7 und führte zu großen Schäden an der Infrastruktur des Landes. Seither kam es mehrfach zu leichteren Nachbeben. Der Detailhandelskonzern Migros verkauft Mibel, sein Tochterunternehmen für Kosmetikprodukte, an das spanische Unternehmen Persan. Das teilt die Migros mit. Persan übernehme alle rund 1400 Mitarbeitenden von Mibel und das an allen Standorten in der Schweiz und in 5 weiteren Ländern. Über den Verkaufspreis habe man stillschweigend vereinbart.